Ich will etwas sagen, was ich versäumt habe in den ersten Vorträgen über Evangelisation, denn es gibt ein paar Dinge, die sehr wichtig sind, wenn wir diese Sache mal anwenden sollen. Zunächst einmal, vielleicht ist der Sohn durchgesichert, aber ich glaube, dass der Christ sollte mit beiden Füßen in der Welt stehen. Wir sagen auf Englisch manchmal, he's so heavenly minded, he's no earthly good. Er ist so himmlisch gesonnen, er ist nichts Nütze auf dieser Erde. Das kann es tatsächlich geben. Es kann geben, dass man so sehr, weißt du, wir haben eine Tendenz zu denken, entweder oder. Besonders unter Christen. Weißt du, ich komme aus einer Bewegung, wo man die Schrift recht austeilen will. Man hat immer wieder gesagt auf Englisch, rightly dividing the word of God, das Wort Gottes irgendwie richtig einteilen. Nach den Gedanken der alten Brüder und von Schofield und andere. Und so man tendiert zu denken, Israel, Gemeinde, und das ist wichtig. Das war ein sehr wichtiger Ansatz. Und man vergisst dabei die Dinge, die Kontinuität des Wirken Gottes. Vor lauter Betonung auf Diskontinuität. Auch Leute, die sich bemühen, konsequent im Glaubensleben zu sein, tendieren Dinge zu sehen, schwarz und weiß. Und in einer Zeit, wo liberale Christen, und die sie Christen nennen, anstelle des rettenden Glaubens ein soziales Evangelium verkündigt haben, unsere Tendenz ist, uns dagegen zu stemmen und sagen, nein, nicht so, wir beschränken uns auf die Botschaft. Und so, wir sehen, okay, die Welt ist wie das Schiff Titanic, wird bald abglucken, ich wirkte mein Leben nicht investieren, die Deckstühle auf der Titanic neu zu ordnen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Andere Leute können die Toten begraben und nur ich kann das Evangelium verkündigen. Das ist wirklich eine richtige Einsicht. Diese Welt geht unter. Andererseits, wenn man den Dienst des Herrn Jesus anschaut, wenn man denkt an die Anweisung von Paulus an die Epheser Ältesten, er sagt, gedenkt die Schwachen. Jesus verbringt einen guten Teil seiner Energie, investiert in den Dienst an andere Menschen. Und so, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, wir haben zu tun mit einem Triumph des menschlichen Intellekts, wenn wir auf einmal denken in Kategorien wie sowohl als auch. Oder dass das Evangelium mich antreiben kann, mich zu engagieren in der Gesellschaft, zum Wohl des Menschen, in seiner konkreten Situation, um Gott zu verherrlichen und schließlich ihn mitzunehmen ins Reich Gottes. Und so, wir wollen nicht Heiligung so verstehen, dass wir irgendwie weltfremd werden, dass wir schließlich nur unsere Gemeinde und familiäre Aktivitäten, Beruf ist notwendig, das machen wir auch zur Ehre Gottes, aber darüber hinaus tauchen wir unter. Ich will als Christ präsent sein in der Gesellschaft. Ich meine, das heißt für mich, ich bin Elternvertreter. Meine Güte, als die Eltern drauf kamen, dass ich mein fünfter Gymnasiast habe, am gleichen Gymnasium, haben sie alle gesagt, der Herr Colvin soll es machen. Eine sehr undankbare Aufgabe, Elternvertreter. Aber andererseits bin ich monatlich zusammen mit Leuten mit einem wirklichen Anliegen für die Schule und wir können ein bisschen was bewegen in Gemeinschaft mit der mit dem Lehrkörper und mit der Schülervertretung. Wir können eigenes gut tun. Ich arbeite an einem neuen Projekt für ein neues Curriculum für unser Gymnasium. Mein Sohn wird Nussnießer davon. Aber ich bin, und der eigentliche Hintergedanke, ich bin in einer ganz neuen Gruppe von Menschen. Sie werden ein Christ erleben an der Arbeit. Auf ganz natürliche Weise habe ich die Möglichkeit, Inhalte meines Glaubens an Menschen mitzuteilen, die ich sonst nicht erkennen würde. Für mich, ich komme vor wie ein Sportler. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ihr habt gehört heute von Skifahren und Tennis. Ich kann nicht alles machen. Als ich wohnte in den Bergen, bin ich Ski gefahren. Ich habe vier Leute, die mir geholfen haben, Skifahren gut zu lernen. Ich bin zum ersten Mal mit 30 auf Bretteln gestanden. Ich fahre sehr gut Ski, verhältnismäßig für meine Erfahrung. Und alle meine vier Skilehrer sind jetzt gläubig und in unserer Gemeinde. Und zwei davon sind Ältesten. Und eine ist mit einer Ältesten verheiratet. Mit einem Ältesten verheiratet. Das heißt, ich habe einfach, da ich irgendwie isoliert war in meiner konkreten Situation, Ausschau gehalten nach einer Tätigkeit, die mich mit anderen Menschen verbindet. Von meinem Kinderarzt lernte ich wedeln. Und von meinem Kinderarzt lernte von mir Jesus. Man verbringt viel Zeit im Lift. Man verbringt ein bisschen Zeit in der Hütte. Eine Beziehung entsteht. Und so was begann mit kranken Kindern und einem gemeinsamen Bekannten. Er wurde einer von uns. Und so, du kannst nicht überall engagiert sein. Du hast beschränkte Zeit. Aber überlege vor deinem Gott, inwiefern du auf einer regelmäßigen Basis zu irgendwelcher Gruppe von Nichtchristen eine Beziehung aufbauen kannst. Zweitens, seid bereit zu dienen und sich bedienen zu lassen. Ich weiß, wir sind in Mitteleuropa und man lässt sich nicht so leicht dienen. Weißt du, die Nachbarn fuhren nach Griechenland in Urlaub und meine Frau hat Keks für sie gebacken. Sie wollte nur eine schöne Geste für die Nachbarn tun. Die Nachbarin war in Verlegenheit und hat Schokoladetafeln zurückgeschickt. Weißt du, du nimmst nur nichts an von anderen Leuten. Man will sich nicht helfen lassen. Es sei denn, dass man ein Haus baut. Dann braucht man viele Hilfe von den Nachbarn. Hast du je ein Dach gedeckt? Ist eine tolle Möglichkeit. Mein Nachbar hat gesagt, du, Fred, für einen Akademiker, du kannst ziemlich gut mit einem Hammer umgehen. Und das war ein Quantumsprung in unserer Beziehung. Oder Haus bauen. Ich habe ein altes Nachkriegshäusel gekauft und musste es umbauen, damit es überhaupt bewohnbar war. Ich habe mit meinen Nachbarn darüber geredet. Was für eine Lösung hast du gemacht mit Dachziegeln? Welche Erfahrungen hast du mit Isolierung? Weißt du gehst an die Nachbarn vorbei? Grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, schönes Wetter, ja, grüß Gott, grüß Gott. Und das ist einfach die Nachbarschaft. Wenn du einmal mit deinen Nachbarn geredet hast über Brahmark-Ziegel oder über Steinwolle-Isolierung und diese Dinge, wo er mehr Erfahrungswerte hat wie du weißt, er hat sein Haus umgebaut, entsteht ein bisschen andere Beziehung. Du lässt dich bedienen. Wie gesagt, Skifahren habe ich gelernt von Ungläubigen, aber sie sind nicht so geblieben. Dann, wir müssen unsere Beziehungen vertiefen oder wieder aufbauen. Ich denke an diese, ich war einmal wirklich aufgeschmissen. Ich hatte meine erste Chance und Verantwortung vor der bäuerlichen Bevölkerung Vorträge zu haben. Und mein Deutsch ist nicht so gut, aber es ist wirklich ein anderer Dialekt, als was in Oberösterreich gesprochen wird. Und so war ganz unsicher. Ich gehe hin. Eine Frau war interessiert. Ihr Mann war das direkt. Er ging hin und er sagte, ich werde diese Bibelstunde stören und wenn möglich diesen deppeten Amerikaner zusammenschlagen. Das war seine Absicht. Er kommt hin. Bevor meinen Vortrag steht ein Bauer auf und gibt sein Zeugnis. Der Otto von Seekirchen. Und der Erwin ist ganz baff. Denn Erwin ist Schlosser und Otto ist Nebenerwerbsbauer, ist Schlossermeister. Früher hat Erwin mit Otto gearbeitet. Otto ist schwarz, das heißt Christdemokrat, er ist da für die Firma. Erwin ist rot, das heißt die Firma ist da für mich. Und die haben sich überhaupt nicht verstanden. Das war ihre Vergangenheit. Und auf einmal sein Erzfeind aus der Vergangenheit steht auf und gibt sein Zeugnis. Er war ganz baff. Leider ist er an den ersten zwei Abenden nicht gekommen. Er kam am Abend 3, das war das Thema Sünde. Er kam am Abend 4, das war das Thema Sünde 2. Weißt du, wie die Filme. Und Erwin hat sich bekehrt. Wesentlich trug der Eindruck von seinem ehemaligen Kollegen zu seiner Bekehrung bei. Die Veränderung in ihm, dass er auf Erwin zugegangen ist. Du wirst nicht glauben, wie wichtig es ist, und welche Möglichkeiten uns zu Füßen liegen, wenn wir daran denken, mit wem besuchte ich die Schule? Mit wem habe ich meine Lehre gemacht? Mit wem war ich beim Bundeswehr? Und so weiter. Wer war mit mir auf der pädagogischen Akademie, die hier irgendwo in der Nähe beschäftigt ist? Und dann eine Möglichkeit suchen, diese Beziehungen aufzubauen. Berufliche Beziehungen sind etwas schwierig. Das sind gewisse Packordnungen dort, haben sich dort eingespielt. Was wichtig ist, du kannst kaum, Leute wollen ein Zeugnis sein im Büro, so sie lassen ihre Bibel offen. Oder während die anderen reden, sie machen stille Zeit. Das, Jesus warnt vor dem. Er sagt einerseits, die sollen unsere gerechten Werke sehen. Das ist Matthäus 5. Kapitel 6, es ist nicht sehr weise, zu beten, zu fasten und Almosen zu geben, offensichtlich religiöse Werke vor den Menschen. Lass sie deine Gerechtigkeiten sehen, deine guten Werke, nicht so sehr deine Religion. Aber dann, wenn du in der Firma evangelisierst, ist das ganz schwierig und nicht immer zu empfehlen. Besonders, wenn du einen Stundenlohn bezahlst, wie es für eine Stunde Arbeit. Aber was du dann tun kannst, ist die Ansätze, die vorhanden sind, vertiefen dadurch, dass du schaust, dass die Beziehung in einer neuen Umgebung vertieft wird. Eine Einladung, Golf zu spielen, wenn du Golf spielst. Das spiele ich nicht, kostet zu viel. Oder Pilze zu sammeln. Oder noch am besten zu dir und deiner Frau zu kommen oder dir und deinen Mann zu kommen zum Abendessen oder zu Kaffee. Hier, um ein gemeinsames Essen, kann eine Beziehung vertieft werden, kann man irgendwie einem Menschen näher kommen und kommt eine Möglichkeit, irgendwie aufgrund einer entstehenden Freundschaft das Evangelium zu verkündigen. Daheim in Österreich, wir essen Dinge wie Kasnocken oder Käsefondue. Warum? Ich esse das gerne mit meinen Freunden, weil wir essen aus einem Topf. Das ist super. Auge trifft Auge. Man tut etwas zusammen. Dein Brot fällt rein. Du lachst, er lacht, dann fällt sein Brot rein. Und es ist irgendwie lustig. Wir machen es immer nach der KISS-Methode. Kennst du die KISS-Methode, K-I-S-S? Keep it simple, stupid. Es soll ganz einfach bleiben, du Dummer. Warum? Wenn du auf Tisch sechs Gänge, dann wirst du nie eine Gegeneinladung bekommen. Sie werden denken, ah, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Ganz einfach. Du brauchst nicht, wenn du den Druck verspürst, heute muss ich etwas sagen. Du, Leute riechen eine Seelenfalle. Die riechen das. Die fühlen sich wie ein behaarter Mann. Und ein Indianerhäuptling schaut ihn an. Boah, ich hätte gerne den Scalp. Weißt du. Nein, natürlich bleiben, Beziehung aufbauen und dein Glauben nicht verstecken. Ich denke an meinen Freund, wir waren im Skilift und er war auf Urlaub bei uns und wir kehren ein bei dem letzten Lift, wir nutzen die Karte aus, wir sitzen dort beim Kachelofen, er redet über die Vorzüge vom österreichischen Bier, wir reden über die Ausbildung ihrer Kinder, über den Wahnsinn, den er seine Familie genannt hat, das Durcheinander, und wir reden von Jesus. Wieso? Weißt du, Jesus ist ein Teil von meinem Leben. Genau wie es natürlich ist, für mich zu reden über Ausbildung, ist natürlich zu reden über Jesus. Aber er ist mein Freund. Im gleichen Skilift, in dem Skilift, unterwegs zu der Hütte, die letzte Himmelfahrt, hat er mir gesagt, ich sage du zu vielen Menschen, aber ich habe nur einen Freund auf dieser Welt und das bist du. 3 Monate später in der Faschingsferien, ist er wieder zu uns gekommen, im gleichen Skilift, fast auf der gleichen Stelle. Er sagt, weißt du, Fred, ich habe eine Entscheidung getroffen, es hat mir 100.000 Mark gekostet. Ich sage, boah, das ist eine Entscheidung. Weißt du, deine Übersiedlung nach Köln? Er sagte, nein. Ich habe bei der Verrechnung an einem Bau einen sehr groben Fehler gemacht, zu meinem Vorteil. Aber ich habe entschieden, deinen Jesus nachzufolgen. Und ich habe das begradigen müssen. Habt ihr bemerkt die Aussage, deinen Jesus? Ich habe irgendwie eine Folie, die das deutlicher machen soll. Aber es ist wurscht. Wenn du einen Menschen kennenlernst, auf diese Weise und Freunde wirst, ist Jesus dir unheimlich wichtig und Jesus ist deinem Freund nicht wichtig. Ist nebensächlich. Je weiter du gehst in der Mitteilung deines Lebens, desto weniger wichtig wirst du und desto wichtiger wird Jesus. Das steht in der Bibel. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ich habe entschieden, deinen Jesus zu glauben. Na, er bezeichnet Jesus nicht mehr als Freds Jesus. Das ist Gerhards Jesus. Okay? Aber seht ihr, was ich meine? Berufliche Beziehungen, wie gesagt, können im privaten Bereich einen Quantensprung erleben. Du hast etwas gemeinsam mit jedem Menschen und das ist dein Bauch. Andere gemeinsame Aktivitäten. Ich habe einen Sohn, der nicht immer leicht war im Gymnasium. Ich wurde eingeladen von seinem Klassenvorstand in die Sprechstunde. Es ging nicht so sehr um Noten, es ging um Verhalten. Und wir haben daran gearbeitet. Und dann brauchten sie ein paar Eltern, um einen Klassenausflug zu machen. Und die meisten Frauen machen Klassenausflüge. Aber er hat einen Klassenvorstand, der Mann ist, ein Sport- und Gymnasiumlehrer, Sport- und Mathematiklehrer. Ich habe mich gemeldet, ich habe den Klassenausflug gemacht. Dort bin ich zusammen mit diesem Klassen, mit dem wichtigsten Lehrer meines Sohnes zusammen. Das ist ein Vorteil, Freunde, nur wenn es nur um meinen Sohn geht. Und er sagte mir, Herr Colvin, wissen Sie, ich bin 52 Jahre alt, ich habe unterrichtet in Großbritannien, in Schweden und in Österreich. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Elterngespräch wirklich fruchtet. Dies ist das erste Mal. Als mein Sohn Abitur machte, hat der Lehrer gesagt über ihn, natürlich kriegt der Hans-Peter Auszeichnung in seinem Zeugnis. Aber am wesentlichsten für mich ist seine Auszeichnung in seinem sozialen Verhalten. In dieser Entwicklung, so 2 Jahren vor der Abitur, habe ich eine Notiz geschrieben, sehr geehrte Magister Totschnig. Wäre es anständig, wenn der Vater eines Schülers den Klassenvorstand zum Tennisspielen und Abendessen einlädt? Er schrie zurück und sagte, ich komme gerne. So, wir haben Tennis gespielt, wir haben gegrillt, eine Beziehung ist entstanden. Er packt bei mir seine Ehesachen aus und alles Mögliche, wir reden über alles. Und wir treffen uns gelegentlich. Er sagt, das ist nie vorgekommen, dass ich einen andauernden Kontakt mit Eltern von meinen Schülern aufrechterhalte. Das möchte ich mit ihnen machen oder mit dir machen. Und ich glaube, eines Tages wird der Gerhard gläubig. Es geht langsam voran. Aber seht ihr, was ich meine? Wenn du einen Ausflug machst mit der Klasse, das ist ein Interesse von deiner Familie. Denn wenn du nicht weißt, wer diese Lehrer sind von deinen Kindern, ist das nicht gut. Dann in deiner Zeit mit den Leuten, teil etwas ganz ungezwungen mit von der Aktualität deines Glaubens. Ich habe einmal einen Vortrag gehabt an der Uni und 2 haben interessiert da geschaut. Ich bin zu ihnen nach dem Vortrag gegangen. Wie hat euch der Vortrag gefallen? Und eine Frau sagt oder eine Studentin sagt, naja, rhetorisch nicht schlecht, aber naja, ob das wirklich was für mich ist. Und ich dachte, ich werde mich möglichst schnell aus diesem Gespräch rausziehen und jemanden suchen, mit dem ich reden kann. Und als ich weggehe nach dem Abschied, sie sagte, sagen Sie mir mal, wie hat Ihr Glauben Ihnen geholfen? Und dann habe ich von 3 konkreten Erlebnissen in meinem Leben, manche 2 aus der älteren Zeit und 1 unmittelbar davor, und sie war sprachlos. Und am nächsten Abend, beim nächsten Vortrag an der Uni, sie hat einen ganzen Schwung von ihrer Freundinnen mitgebracht. Den musst ihr mal hören. Es geht nicht nur um Fakten des Evangeliums. Es geht damit darum, ich habe eine Beziehung mit Gott. Er erhört meine Gebete. Er hat Konkretes in meiner Ehe getan, in der Kindererziehung und so weiter. Und dann zum Schluss Evangelisation und Gemeindegründung bzw. Aufbau. Ihr wisst, wie es aussieht in einer Gemeinde. Es gibt traditionelle Dienste, Kinderstunde, Jugendstunde, Frauenstunde, Gebetsstunde, Bibelstunde, Sonntagsverkündigung und unter anderem das Brechen des Brotes, okay? Vielleicht etwas anderes, Missionsstunde, es gibt all diese Dinge. Und es gibt eine Reihe von notwendigen Diensten, die sie tun sind. Sonntagsschullehrer, Bibelstunde Leiter, Predigen und all diese wichtigen Dinge. Aber hat es euch je eingefallen, dass eine Minderheit der Leute in eurer Gemeinde eigentlich einen konkreten Dienst haben? Als wir unsere erste Gemeindeteilung in Salzburg vornahmen bei einer Erhebung, wir waren 114 Erwachsene in Gesellschaft mit ihren Kindern, sagen wir 200 Leute insgesamt. Denn wir waren sehr kinderreich, ich trage meinen Teil dazu. Und wir haben eine Erhebung gemacht und 51 Menschen hatten einen konkreten Dienst. Aber das ist fast wie ein volkseigener Betrieb. Ich war erschrocken. Aber als ich mit anderen Leuten geredet habe von anderen Gemeinden, habe ich gesehen, 51 Leute aus 114, das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Ich habe nie erlebt, dass es mehr war bei einer größer werdenden Gemeinde. Aber beachtet, die aktiven Leute werden sofort beladen, belegt mit traditionellen Diensten. Und kein einziger hat mit Evangelisation etwas zu tun. Und so der allergrößte Teil der Arbeit ist nach innen. Nicht um das zu verniedlichen. Ist wichtig. Hast du je darüber nachgedacht, dass dein konkreter Dienst in deiner Gemeinde könnte Evangelisation sein? Nein, Entschuldigung. Die Jugendstunde, das wäre wichtig, aber ich mitzuarbeiten, aber ich möchte mit meiner Frau noch in den nächsten 2 Jahren in erster Linie Evangelisation tun. Für wie viele Leute ist das ein neuer Gedanke? Du bist wirklich tapfer. Das ist nicht ein neuer Gedanke. Guten Morgen. Ist das nicht ein neuer Gedanke für manche? Hände hoch.
Okay, da sind aufgewacht.
Muss ich nochmals fragen? Okay. Es ist ein neuer Gedanke für viele. Es gibt Möglichkeiten, gemeinsam als kleine Teams Zielgruppen zu erreichen. Das ist eine kreative Alternative. Du hast kleine Kinder noch nicht in der Schule. Es sind andere Leute in deiner Umgebung, kleine Kinder nicht in der Schule und sie gehen an ihrer Lebenserfüllung vorbei, sie dürfen noch nicht in die Arbeit wieder gehen. Sie haben Zeit und viele Frustrationen gemeinsam mit dir. Eine Möglichkeit, über deine Kinder andere Frauen anzunähern, irgendwie Bastelgruppen und Aufsicht für die Kinder, nicht notwendigerweise Kinderstunden, sondern etwas gemeinsam wäre eine Möglichkeit und dann das von der Gemeinde aus als dein Dienst. Mediziner, wir haben in unserer Gemeinde eine Medizinerarbeit, weil Ärzte lassen sich am ehesten von Ärzten ansprechen und Pfleger ebenfalls. Einer ist zum Glauben gekommen aus der Drogenszene. Er war 20 Jahre lang heroinsüchtig. Wir haben, nicht wie ich, aber andere, haben alles getan, was sie konnten, ihn zu unterstützen. Er ist gewaltig, wie er sich im Glauben entwickelt hat in den letzten 4-5 Jahren. Und es ist ganz lustig, du kommst in die Gemeinde in der Pause und es riecht wie ein Nachtlokal in unserer Gemeinde. Wieso? Weil die ganzen Leute rauchen ihre Zigaretten vor der Tür und die Luft bringt das Ganze hinauf ins Gemeinderaum. Ich freue mich jedes Mal, ich die Zigaretten rauche. Rieche. Jedes Mal. Denn das heißt, eine Gruppe von Leuten, die irgendwie am Rande sind und von vielen Gemeinden keinen Platz irgendwie finden würden, dass sie sich einigermaßen wohl in unserer Gemeinde fühlen. Kommen das Wort Gottes zu hören. Wenn man so arbeitet, man kann auch wie kleine Boote arbeiten, wie ich gesagt habe. Einfach mit der Gemeindeleitung reden und sagen, wir, die Susi, die Karle, der Heinz Rüdiger und ich, wir wollen zusammen beten und wir wollen evangelisieren zusammen. Und bitte versteht, wenn wir kommen in die Gemeinde und wir schicken unsere Kinder in die Kinderstunde und wir kommen am Sonntag, wenn es geht, aber unser erstes Ziel ist es, Menschen zu erreichen. Und wir wollen sie mitbringen in diese Gemeinde, früher oder später. Ihr werdet uns sehen. Aber das ist unser Dienst. Die Alternative dazu, eine andere Variante ist, ich habe mit den Ältesten in Salzburg zweimal darüber geredet, es ist eine Möglichkeit für mich in die Zukunft, ich bin nicht in der Gemeindeleitung, ich kriege E-Mails, wenn sie wollen, dass ich einen schwierigen Besuch mache, sie tun das gerne delegieren. Sie fragen mich nicht über irgendeine Frage und ich bin frei, Dienste auswärts zu tun und ich lose mehr Predigten, als ich halte selbst. Ich predige sehr, sehr selten in der Gemeinde. Ich glaube, das letzte Mal vor 1,5 Jahren. Und ich sagte, was ich von euch will, ist 7 Leute. Denkt darüber nach. Und ich will 7 gute Leute. Und wir werden kommen in diese Gemeinde, falls wir nicht verhindert sind, werden kommen so regelmäßig wie möglich. Natürlich, meine Kinder brauchen die Gemeinde dringend und meine Frau, ich auch. Aber ihr könnt damit rechnen, dass wir wie Bienen arbeiten, um Beziehungen aufzubauen mit dem Ziel, in Salzburg eine neue Versammlung zu gründen. Aber eine neue Versammlung, wo die Neubekehrten diese Gemeinde nie geblickt haben. Eine nagelneue. Nicht eine Gemeindeteilung, eine neue Gemeinde. Ich habe nur noch eines. Das Hinterland einer Gemeinde. Und dann machen wir Pause. Apostelgeschichte 19 möchte ich euch vorlesen. Dann nach dieser Stelle kommt ein ganz neues Thema. Besser, dass wir das so tun. Apostelgeschichte 19 und Vers 10, 8. Paulus ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sich von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Das ist Nummer 1. Die Verkündigung an vorbereitete Zuhörer, Juden, die jahrelang mit den Propheten und Mose konfrontiert wurden. Einige verhärteten sich, glaubten nicht, und so Paulus ging weg, trennte sich von ihnen, sonderte die Jünger ab, und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Und es geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. 3 Dinge. Die vorbereiteten Leute hat er geerntet. Er festigte und bildete die Gläubigen heraus. Und von diesem strategisch wichtigen Ort in Kleinasien hat die ganze Provinz irgendeine Ahnung gehört von Jesus. Das heißt nicht, dass es durchevangelisiert war. Das heißt, Jesus war ein Thema überall. Hinterland. Ich habe euch ein Netzwerk von Beziehungen gezeigt. Leute, die sich bekehrt haben. Die rot eingekreiste sind Ältesten heute. Okay? Ich möchte euch zeigen, wo sie wohnen. Wir waren in St. Johann in Bischofshofen. Gerhard Wagner kam zum Glauben durch seinen Polizisten Bruder. Ich habe ihn zum Herrn führen dürfen, aber die Interesse kriegt er durch seinen Bruder. Dann durch Gerhard haben wir Felix gewonnen. Richtiger geistiger Sohn von mir, beide, Gerhard und Felix. Und durch Felix Peter Lackner, sein Musikfreund. Die waren alle 3 Musiker. Und so 4 Männer. Heute sind alle Älteste. Durch Peter, sein Schulfreund war Willi. Er war in einer höheren technischen Lehranstalt Jahre zuvor. Er hat mit Willi gearbeitet. Und Willi ist zu unserer evangelistischen Bibelstunde gekommen in Salzburg. Hat sich bekehrt mit seiner Freundin, spätere Frau, in Salzburg. Felix ist mit mir gezogen in meinem apostolischen Team, um die Gemeinde zu beginnen in Salzburg. So Felix ist von Bischofshofen hinauf nach Salzburg. Salzburg haben wir ausgebaut, wie gesagt, auf 114 Erwachsenen. Dann etwa 35, 40 Erwachsenen haben uns verlassen, weil wir bei Willi in Hallein schon evangelisiert hatten unter seinen Bekannten und anderen Bekannten, die wir dort hatten. Und eine Gemeinde ist gegründet in Hallein. Das ist viel weiter gegangen als dieses Bild. Ich will nur diese Leute zeigen. Peter Lagner hat gearbeitet an der Gründung der Gemeinde in Lungau. Paul Lindinger ist der Schwager von Willi. Er ist heute einer der Ältesten in Hallein. Gerhard Wagner und diese Kerle sind noch in Pongau. Aber beachte das, 1, 2, 3, 4 Gemeinden aus einem Netz von Beziehungen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, wenn Leute zum Glauben kommen, wir denken schon an Hinterland. Wo kommen sie her? Wo ist ihr eigentliches Netz von Beziehungen? Wie können wir dort weiter arbeiten? Ich meine, wenn ich denke an die Anzahl von Gläubigen, die von diesen Hirten heute, die stehen vor, das sind an Leute 750 Leute. Denk an Hinterland. Studenten, wir wollen Studenten erreichen. Studenten sind zum Glauben gekommen in Salzburg. Wir haben gesagt, okay, jetzt musst du Salzburg verlassen, sucht Arbeitsstellen zusammen. So ist eine Gemeinde entstanden in Oberösterreich. Eine Frau, Krankenschwester in Salzburg, die kommt vom Land zu arbeiten in der Stadt. Sie kommt zum Glauben. Wer sind deine Verwandten? Sie hat schon begonnen zu evangelisieren. Wir helfen dir. Und aus ihren Bekannten und Verwandten, diese Bauersleute, heute ist eine Gemeinde mit 50 Erwachsenen. Der Gedanke ans Hinterland und persönliche Evangelisation und Babychristen helfen in ihrem Netzwerk von Beziehungen. Das ist die Verbindung für mich. Lebensstil-Evangelisation und neue Gemeinde-Neugründung.